Wohnbau und das Schaffen von Wohnraum ist ein sehr politisches Thema immer gewesen, über Jahrzehnte, man kann schon fast sagen Jahrhunderte. Sie wissen, was ich meine. Viele Regierungen setzen sich das auf die Agenda und versuchen es zu politisieren. Mir geht es darum, dass wir das entpolitisieren. Ich verweise darauf, wir haben die Verträge von Lissabon in der EU, wo klar in der, das ist eigentlich die Verfassung der EU, wo drinnen steht das Recht auf Wohnen, auf Wohnraum. Und da gilt es, dass wir das langfristig vor allem den jungen Menschen bereitstellen und nicht jetzt politische Programme schmieden für 2-3 Jahre, damit jemand wiedergewählt wird, sondern wirklich langfristig für Europa einen Wohnbau sicherzustellen, der leistbar ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ansonsten, wenn die Jungen nicht mehr den Zugang zu leistbaren Wohnungen haben, was sollen sie denn tun, wo sollen sie hingehen? Und vor allem wettbewerbsfähig für Europa ist das Schaffen von leistbaren Wohnraum äußerst wichtig, weil wir ja Talent nach Europa bringen wollen und wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben wollen. Entweder mache ich hier Kredite, die langfristiger sind, die im Zinsbereich niedriger sind, oder stelle ich denen mehr soziale oder leistbare Wohnungen so zur Verfügung, wo die Miete relativ gut ist und in dem Sinne leistbar ist. Die Finanzierbarkeit von gemeinnützigen Sachen ist relativ einfach. Wir haben viele Möglichkeiten, über Anleihen zu arbeiten, außerbudgetäre Möglichkeiten auf europäischer Ebene. Um darauf zurückzukommen, haben wir die Europäische Investitionsbank und für Wiederaufbau, die hat Mittel zur Verfügung. Da kann man langfristig arbeiten, kann jedes Land darauf zugreifen, kann man auch jedem Land sagen, ihr müsst so und so viele Wohnungen bauen, das ist ja durchaus kein Thema, und kann hier versuchen, diese Schritte gemeinschaftlich zu setzen. Es gibt hier sehr einfache Sachen, nicht komplexe, und wo ich warne, es gibt immer so viele Menschen, auch in Österreich, die immer ihnen erklären, warum es nicht geht. Ja? Und ich bin ein Mensch, wo ich grundsätzlich sage, es geht doch, bitte tun wir. Ja, und lösen wir die Sachen, ist das Wollen ist entscheidend. Ich glaube, der Veränderungsprozess, den wir jetzt in den letzten 10 Jahren vollzogen haben, war ein sehr positiver, nicht nur jetzt im Umsatz. Wir werden heuer wieder so an die 5 Milliarden anschließen. Das hat sich sehr gut entwickelt. Auch der Umbau hinsichtlich Endmärkte, Infrastruktur sehr stark, also das Wassermanagement mit unseren Rohren und Systemen hier voranzutreiben, war ein guter. Auch das Thema Renovierung stärker in den Fokus zu nehmen mit dem Dachbereich und der Fassadengestaltung. Das sind Themen, die weiter wachsen werden. Das Unternehmen ist heute so aufgestellt, finanziell, von der Kapazität im Management, dass wir durchaus noch eine Verdoppelung des Umsatzes erzielen werden können, wenn wir jetzt strategisch in Nordamerika und in Europa weiter wachsen wollen. Na, weil ich sage, man ist natürlich auch in dem Sinne ein Getriebener durch die Tätigkeit, und am Ende des Tages haben wir alle nur 24 Stunden in einem Tag und die vergehen sehr schnell. Und man braucht in der heutigen Zeit noch mehr Energie als vor 10 Jahren. Das gebe ich offen zu. Das hat nichts jetzt mit dem Alter zu tun, sondern einfach, weil wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Und hier mehr Zeit für sich zu haben, das heißt nachzudenken, zu analysieren, sich vorzubereiten und eben Dinge durchzudenken, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wissen Sie, es wird sich sehr erstaunen, was ich Ihnen jetzt sage. Weil in dieser Welt geht es immer mehr darum, ob ich in der Führung nicht visionäre Ziele entwickle, sondern ob ich Menschen gerne habe, und ich nehme das Wort absichtlich in den Mund, liebe. Weil wenn ich Menschen nicht gerne habe, kann ich sie nicht führen. Oder führe ich sie ins Desaster? Wir sprechen über Kriege, wir sprechen auch über Auseinandersetzungen, auch im Unternehmen über falsche Entscheidungen etc. Aber es geht doch bitte darum am Ende des Tages, dass wir uns nicht nur respektieren, sondern auch miteinander verantwortungsvoll umgehen.
Grüß Gott und willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei unserer neuen Folge von Solidbau TV. Wer uns immer verfolgt, sieht, wir haben diesmal im wahrsten Sinn des Wortes ein anderes Setting, weil wir sitzen, und ich freue mich ganz besonders, dass ich zur Einweihung des neuen Settings den Vorstandsvorsitzenden der Wienerberger AG begrüßen darf, Heimo Scheuch. Es war nicht ganz einfach, diesen Termin zu machen, und das hat, das weiß ich oder glaube ich zu wissen, nicht damit zu tun, dass sie nicht gern zu uns kommen, sondern damit, dass sie wirklich sehr, sehr viel im Ausland unterwegs sind. Warum ist das jetzt so, dass sie so viel im Ausland unterwegs sind?
Na, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Auch mich ehrt es, im neuen Setting hier zu sein. Freut mich immer. Es ist schon zu lange, muss ich sagen, dass ich hier gewesen bin. Und in der Tat, es ist natürlich eine bewegte Zeit. Wir sind in einer Zeit der Veränderung, die nicht nur Europa erfasst hat, sondern auch Nordamerika. Und die Wienerberger stellt sich natürlich diesen neuen Herausforderungen. Und da gilt es im Unternehmen wieder viel Neues und Veränderungen zu etablieren und mit den Menschen zu sprechen. Gerade solche wirtschaftlich herausfordernden Zeiten haben es in sich, dass man mehr miteinander sprechen muss. Und das kann man nicht über Teams, Calls und über andere digitale Medien, sondern man muss persönlich, und das ist auch wichtig, den Kontakt gerade in diesen Zeiten zu den Menschen zu halten, ob es im Unternehmen ist, aber auch zu unseren Kunden und Partnern.
Sind Sie da mehr in Werken unterwegs oder, weil man sieht, wenn man Ihnen folgt auf Social Media, sieht man Fotos aus Werken oder auch aus einer Stadt, wo Sie mit Stakeholdern, Shareholdern sprechen. Sie sind auf NBC, waren Sie schon 2 oder 3 Mal, glaube ich, in Nachrichtensendungen. Sie unterzeichnen aber auch die Antwerp Declaration für einen neuen Industrial European Deal, über den wir vielleicht noch sprechen werden. Aber wie teilt sich das so auf?
Schauen Sie, wichtig ist, dass man zuerst einmal mit den Menschen im Unternehmen spricht. Wir haben jetzt mittlerweile über 20.000 Kolleginnen und Kollegen, die für uns tätig sind. Sie wissen, wir haben die größte Akquisition heuer mal abgeschlossen. Das heißt, dort ist viel Integrationsarbeit zu machen. Das heißt, hier viel mit den Menschen zu sprechen, ihnen erklären, und wo es hingeht, was unsere industrielle und auch kommerzielle Vision ist. Aber auch, und Sie haben es angesprochen, man muss gerade in diesen Zeiten, wo der Wohnbau drastisch nach unten gegangen ist, mit europäischen Entscheidungsträgern sprechen. Ich war letzte Woche in Ungarn, die ungarische Präsidentschaft ist ja jetzt gestartet, und mit denen darüber zu sprechen, dass wir ein Wohnbaupaket brauchen, zum Beispiel in Europa. Und es ist wichtig, mit den Menschen eben Kontakt aufzunehmen, sie zu sehen und mit ihnen über diese Sachen zu diskutieren.
Wie kann denn, also wir haben ja in Österreich ein Wohnbaupaket, wo wir drüber reden gerade, es kommt noch nicht wirklich an. Jetzt gibt es manche, die sagen, das wird auf die Art nie ankommen. Manche sagen, wir müssen noch ein bisschen warten. Jetzt ist das in Österreich schon relativ komplex. Wir haben auch sehr, sehr spät damit angefangen. Also wir, die Regierung, weil es hat schon im Oktober, hat Christoph Bartelt, glaube ich, ganz extrem danach verlangt, es muss was passieren. Und es hat dann, glaube ich, bis Februar, März gedauert, bis dann tatsächlich was gekommen ist. Und dann war noch, ja, aber diese zusätzlichen Wohnbaufördermittel hängen dran, dass man so viel baut wie vorher. Und wenn man in der Krise ist, kann man diesen Hebel gar nicht auslösen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man das gesamte europäisch sieht, wird das noch schwieriger oder wird es vielleicht einfacher?
Beides. Ich glaube, zunächst muss man eines bedenken. Wohnbau und das Schaffen von Wohnraum ist ein sehr politisches Thema immer gewesen, über Jahrzehnte, man kann schon fast sagen Jahrhunderte. Sie wissen, was ich meine. Viele Regierungen setzen sich das auf die Agenda und versuchen es zu politisieren. Mir geht es darum, dass wir das entpolitisieren. Ich verweise darauf, wir haben die Verträge von Lissabon in der EU, wo klar in der, das ist eigentlich die Verfassung der EU, wo drinnen steht das Recht auf Wohnen. Auf Wohnraum. Und da gilt es, dass wir das langfristig vor allem den jungen Menschen bereitstellen und nicht jetzt politische Programme schmieden für 2, 3 Jahre, damit jemand wiedergewählt wird, sondern wirklich langfristig für Europa einen Wohnbau sicherzustellen, der leistbar ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ansonsten, wenn die Jungen nicht mehr den Zugang zu leistbaren Wohnungen haben, was sollen sie denn tun, wo sollen sie hingehen? Und vor allem wettbewerbsfähig für Europa ist das Schaffen von leistbaren Wohnraum äußerst wichtig, weil wir ja Talent nach Europa bringen wollen und wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und das ist ein Thema, das nicht jetzt nur vorrangig nationalpolitisch zu sehen ist, sondern europäisch. Und da kann man sehr viel bewegen, das ist sehr wichtig. Und man muss die Rahmenbedingungen einmal schaffen, das Bewusstsein. Ja, und das, glaube ich, mit vielen Gesprächen kommt das schon langsam jetzt auch dort an.
Was sehen Sie da als die Hauptrahmenbedingungen, die man braucht?
Schauen Sie, es ist einerseits wichtig und schön, wenn man über einen Green Deal spricht. Ja, nur der Green Deal, habe ich auch der von der Leyen gesagt, bringt ihr nichts, wenn wir wirtschaftlich nicht in der Lage sind, das zu stemmen. Also Finanzierbarkeit muss gegeben sein und Leistbarkeit. Das ist im Wohnen so, das ist in der Industrie so. Wir müssen hier Planbarkeit hinkriegen und sagen, was wollen wir in den nächsten 10 Jahren erreichen? Ein Beispiel jetzt für den Wohnraum, das gilt übrigens auch für Österreich. Man muss sich einmal die Vision erarbeiten, wie viele Menschen leben in 10 Jahren in Österreich? Wie viel Wohnraum brauche ich für diese Menschen? Wie in welcher Form leben die zusammen? Wo muss der Wohnraum geschaffen werden? Und in welcher Form? Und das ist ja gar nicht so schwierig. Da braucht man ja nicht 500 Consultants und da muss man ja nicht in Harvard studiert haben oder irgendwo auf der Welt, sondern man muss einfach mit gesundem Menschenverstand hingehen. Das gilt für Europa auch. Wenn wir ein Defizit an Wohnungen haben, das im Bereich von Millionen Einheiten liegt derzeit in Europa, ja, Entschuldigung, dann müssen wir das bewältigen. Und wir wissen auch, dass wir das nicht in 2-3 Jahren bewältigen werden können, weil uns fehlen die Fachkräfte. Das heißt, hier ist es ein Arbeiten gemeinsam Hand in Hand, Politik und Industrie, Menschen miteinander zu sagen, wie stelle ich sicher, dass ich die Menschen habe, das heißt qualifizierte Arbeitskräfte, die das schaffen, dass ich die Technologie habe, um das hinzubekommen, dass ich die Baumaterialien habe und dass ich einfach ein Regelwerk habe, das sich nicht immer verändert, um neue Standards zu schaffen, die immer teurer werden und die sich niemand leisten kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Europa sich diesen Auftrag stellt.
Hätten Sie da eine Art Roadmap oder sagt man, die Wege entstehen im Gehen?
Na, beides. Ich glaube, die Roadmap, die ich vorschlage, ist einfach eine ganz einfache, pragmatische. Wir können gerne darüber sprechen. Mhm. Aber andererseits wird es immer wieder Ideen geben, die das hoffentlich noch befruchten und noch besser machen. Aber wichtig ist, und Sie haben es selber schon angesprochen, dass wir einmal auf diesen Weg gehen gemeinsam. Zu stehen und nur zu jammern, das österreichische Modell, das bringt nichts. Wir müssen was tun.
Ich würde sehr gerne über Ihre Vorstellung der Roadmap reden, aber ich habe jetzt vorige Woche, je nachdem, wann man sich das anschaut, aber es war Ende Juni, gab es einen Zusammenschluss von den privaten Projektentwicklern, den gemeinnützigen und dann waren noch die Vertreter der Sozialpartner dabei. Und auch da hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen widersprüchlich. Nicht? Einerseits steht man dort und sagt, es muss extrem schnell was passieren, weil wir haben Krise, wie immer man Krise definiert. Und auf der anderen Seite sagt man, wir machen eine Allianz für den Wohnbau und da gehören eigentlich noch die Länder hinein und machen einer künftigen Bundesregierung ein Gesprächsangebot. Und dann sitze ich dort, ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre in der Branche, und denke mir, was jetzt?
Ja, deshalb habe ich auch betont, ich glaube, es geht bin überzeugt davon, dass es um eine Entpolitisierung geht, dieses Ganzen. Es geht hier um Menschen und es geht um Wohnraum. Das ist das Grundbedürfnis eines Menschen. Das kann man nicht jetzt einer politischen allgemeinen Diskussion überlassen. Ja. Und wissen Sie, Österreich ist jetzt, ich weiß schon, für viele das Zentrum der Welt, aber es sind 9 Millionen Menschen. Da müsste es eigentlich per Definition schneller und einfacher sein, das zu lösen, wie für ein 1,4 oder 1,5 Milliarden Land wie Indien, wenn ich das betonen darf. Weil in beiden sind wir vertreten und mit beiden reden wir. Und in dem Sinne, glaube ich, Österreich durch die Komplexität des Föderalismus, der Entscheidungsträger, es reden zu viele Leute mit. Wenn Sie ein gutes Restaurant betreiben, und Sie werden auch manchmal ganz gern essen gehen, dann haben Sie dort einen guten Koch. Der entscheidet, was auf die Karten kommt und der kocht gut. Der hat auch gute Leute, gute Berater, wo er zukauft oder mit denen er arbeitet. Aber er kocht und nimmt die Verantwortung. Bei uns habe ich den Eindruck, die Verantwortung wird immer in den allgemeinen Raum geschmissen und geworfen und dann wird diskutiert. Was soll das? Es muss jemand sagen, das ist unser Hauptthema. Das machen wir zum Thema. Und wenn wir heute sagen, die Länder müssen dazu, der Bund muss dazu, dann die Gemeinden, ja Entschuldigung, dann werden wir nie weiterkommen. Ja? Österreich braucht Wohnraum, der muss leistbar sein. Das ist relativ einfach, aus dem Grund und Boden, der zu bezahlen ist oder der langfristig zu verleasen ist oder so etwas, dann kann man natürlich hier die Kosten schon einsparen, wenn ich so sagen darf. Und du musst eben Wohnraum schaffen, der heute bei die 2000 Euro pro Quadratmeter liegen muss oder so etwas in dieser, und das ist möglich, das kann man bauen. Da muss man nur schauen, dass man dieses Regelwerk an sich, diese Bauordnungen ein bisschen entschlankt und hier Möglichkeiten findet, sehr schnell und rasch diese Formen zu finden. Dritter wesentlicher Punkt ist die Finanzierbarkeit. Natürlich, wenn ich mich zurücklehne und so sage, schauen wir mal und die Zinsen und etc., dann wird es nicht gehen. Ja, Entschuldigung, ein junges Ehepaar heute in Österreich ist es unmöglich, dass die ein Haus finanzieren oder eine Wohnung. Das ist so. Ja, aber das hat man so geschaffen. Ja, da muss man auf die zugehen und sagen, wie kann man denen helfen? Ja, entweder mache ich hier Kredite, die langfristiger sind, die im Zinsbereich niedriger sind, oder stelle ich denen mehr soziale oder leistbare Wohnungen so zur Verfügung, wo die Miete relativ gut ist und in dem Sinne leistbar ist. Die Finanzierbarkeit von gemeinnützigen Sachen ist relativ einfach. Wir haben viele Möglichkeiten, über Anleihen zu arbeiten, außerbudgetäre Möglichkeiten auf europäischer Ebene. Um darauf zurückzukommen, haben wir die Europäische Investitionsbank und für Wiederaufbau, die hat Mittel zur Verfügung. Da kann man langfristig arbeiten und kann jedes Land darauf zugreifen, kann man auch jedem Land sagen, ihr müsst so und so viele Wohnungen bauen. Das ist ja durchaus kein Thema und kann hier versuchen, diese Schritte gemeinschaftlich zu setzen. Es gibt hier sehr einfache Sachen, nicht komplexe. Und wo ich warne, es gibt immer so viele Menschen, auch in Österreich, die immer ihnen erklären, warum es nicht geht. Ja, und ich bin ein Mensch, wo ich grundsätzlich sage, es geht doch, bitte tun wir. Ja, und lösen wir die Sachen. Das Wollen ist entscheidend. Und wenn ich sage, eine nächste Bundesregierung, Herr Kollege, schauen wir uns das einmal kurz an. Wann wird die einsatzfähig sein? Wann? Im nächsten Jahr. Das heißt, wir haben schon wieder 6 Monate verloren und 6 Monate ist viel. Das heißt, im Baugeschehen 1 Jahr mindestens, bevor etwas kommt.
Und dann laufen die Projekte erst an.
Ja, also eben. Ja.
Das ist ja,
das ist das Wichtige.
Und dann sagt man ja gleichzeitig auch, also es war ja schon bei der Vorstellung dieser Initiative, hat man gesagt, na ja, aber nächstes Jahr geht's dann wahrscheinlich eh schon wieder ein bisschen bergauf mit der Gesamtwirtschaft und dann verliert man auf einmal die Dringlichkeit und das Ganze verläuft irgendwo.
So schnell wird das nicht gehen mit der wirtschaftlichen Erholung, sage ich Ihnen sehr offen. Das heißt, hier ist Europa und die Welt konfrontiert mit Themen. Sie werden es noch sehen. Das heißt, die Zinsen einerseits, aber das ganze, der weltwirtschaftliche Abschwung, der ja gerade erst stattfindet, wird sich durchschlagen, auch auf die Einzelwirtschaften. Und mit denen sind wir sicherlich die nächsten 24 Monate beschäftigt. Das heißt, das dauert länger. Ja, auch die Wahlen, die wir haben, von Amerika über Frankreich, Österreich etc., überall, das führt dazu, dass wir hier einen Prozess haben, der die nächsten 12 Monate nicht sehr viel bewegt. Ja, da werden wir eher die Initiativen danach sehen, hoffentlich übrigens. Aber diese Themen kommen auf uns zu, die müssen wir bewältigen, das muss uns bewusst sein. Und da warne ich davor, immer nur diese kurzfristige Option zu wählen. Wohnbau und Infrastruktur, beide Themen, über die wir heute sprechen, sind langfristige Themen. Sie brauchen ein 10-Jahres-Projekt für Österreich, sie brauchen ein 10-Jahres-Projekt für die EU. Wenn Sie Klimaziele erreichen wollen, wenn Sie eben leistbaren Wohnraum schaffen wollen, wenn Sie den Menschen wieder die Zuversicht zurückgeben wollen, dann brauchen Sie langfristige Themen.
Weil wir haben ja, also ich habe gestern nachgeschaut in der Vorbereitung. Unser erstes längeres Gespräch ist nicht ganz 7 Jahre her. Hm. Sie saßen damals noch gegenüber vom heutigen Hauptquartier. Und Sie haben damals gesagt, die Jungen werden sicher keine Autos haben und möglicherweise auch gar keinen Führerschein mehr. Und jetzt ist meine Frage, wie werden sie wohnen? Weil manche Baufirmen, also wenn man mit denen spricht, sagt, ja, die werden sich dann wieder was bauen. Und ich denke mir, meine Kinder, die sind 31 und 29, die kommen im Leben nicht auf die Idee, sich irgendwas zu bauen, weil es erstens nicht leistbar ist, zweitens verlangt unsere Gesellschaft Flexibilität. Sie kennen das alles besser als ich. Wo gehen wir hin?
Na, schauen Sie, das Thema, damals kann ich mich sehr gut auf unser Gespräch erinnern, das war auch über Mobilität. Und die verändert sich dramatisch, logischerweise. Muss sich ja auch. Sie haben heute sprechen wir über das Thema Wohnen. Auch das wird sich entsprechend entwickeln. Nicht jeder wird sein ganzes Leben in den gleichen 4 Wänden verbringen. Das geht übrigens gar nicht mehr. Auch aus Altersgründen und, wie Sie sagen, aus Lebensentscheidungsgründen, ob man jetzt, wo man arbeitet, in welcher Form man zusammenlebt. All das prägt das. Aber, und jetzt müssen wir ein Thema mitnehmen, das sehr wichtig ist, auch für die junge Generation vor allem. Wie schaffe ich, Werte zu schaffen? Daseinsvorsorge. Wenn man 15 ist, denkt man anders als mit 25. Mit 35 wieder anders als 45. Aber wenn ich den Menschen nie die Möglichkeit gebe, Vermögen aufzubauen, Daseinsvorsorge zu betreiben, dann verarmt eine Bevölkerung, auch im westlichen Bereich. Und ich warne davor, dass wir uns zurücklehnen, angenehm sitzen und sagen, es wird schon werden, der Staat macht das alles. Weil das wird er nicht können. Das heißt, es ist wichtig, um auf das Thema zurückzukommen, dass auch die jungen Menschen daran denken und sagen, Immobilie ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Vermögensaufbaus. Erinnern wir uns an die Nachkriegsgeneration, die aufgebaut hat, da ist die Immobilie ein wesentlicher Bestandteil gewesen. Und da ist es heute auch wichtig, dass wir den jungen Menschen diese Chance geben. Flexibilität, ja. Das heißt, umziehen, Neues zu machen etc., auch rückbauen, umbauen, alles einverstanden. Aber ich muss ihnen die Möglichkeit geben, hier auch Werte zu schaffen. Und das kann man nur, indem man sie leistbar gestaltet.
Das heißt, ich muss, wenn ich Sie richtig verstehe, ich muss den Vermögensaufbau in jeder Form fördern und das, was wir jetzt eigentlich haben, den Privatkonsum irgendwo ein bisschen einfangen?
Schauen Sie, der Konsum in dem Sinne, Privatkonsum, das, wo Geld ausgegeben wird heute, das muss man nur mal analysieren. Viel Geld geht in die Miete, sehr viel Geld geht in Strom und Betriebskosten, dann bleibt relativ wenig zum Konsum über. Und jetzt sage ich, meines Erachtens sollte man schauen, dass man im Bereich des Wohnens das effizienter gestaltet hat, damit mehr übrig bleibt. Mehr übrig bleibt, um den zu bezahlen, das heißt in dem Sinne seinen Kredit zurückzuzahlen und Werte aufzubauen für die Familie und nicht im Tagtäglichen auszugeben. Ich glaube, wichtig ist, und das ist es, wenn Sie so wollen, ein philosophischerer Ansatz, nicht politischer meines Erachtens, dass ich sage, eine Gesellschaft, die Vermögen aufbaut, ist eine freie Gesellschaft. Und die liegt mir am Herzen, nicht eine Gesellschaft der Abhängigkeit. Und man muss den Jungen auch klar machen, dass Abhängigkeit nicht das erstrebenswerte Ziel ist.
Ich würde gerne ein bisschen später mit Ihnen noch philosophieren, aber nachdem Sie ja der Chef von Wienerberger sind und Sie auch vorhin gesagt haben, ja, wir müssen unseren Mitarbeitern und allen unser Modell und unsere Zukunftsvision vorstellen, da hat sich ja sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren an Umbau. Also Zielhersteller, reiner Zielhersteller ist eh schon lang nicht mehr, aber es ist wahnsinnig viel passiert. Geben Sie uns einmal ein Update, wo Sie jetzt gerade stehen mit der Firma und wo Sie noch hinwollen.
Ich glaube, der Veränderungsprozess, den wir jetzt in den letzten 10 Jahren vollzogen haben, war ein sehr positiver, nicht nur jetzt im Umsatz. Wir werden heuer wieder so an die 5 Milliarden anschließen. Das hat sich sehr gut entwickelt. Auch der Umbau hinsichtlich Endmärkte, Infrastruktur sehr stark, also das Wassermanagement mit unseren Rohren und Systemen hier voranzutreiben, war ein guter. Auch das Thema Renovierung stärker in den Fokus zu nehmen mit dem Dachbereich und der Fassadengestaltung. Das sind Themen, die weiter wachsen werden. Ja, und ich sehe das sehr positiv, weil die Wienerberger ist heute nicht mehr das alte Ziegelunternehmen, wenn ich das so sagen darf, und alt im hinsichtlich alt hergebracht und traditionell, sondern ein modernes Unternehmen, das Baustofflösungen zur Verfügung stellt. Und da ist es unsere Absicht, das noch weiter zu entwickeln. Das Unternehmen ist heute so aufgestellt, finanziell, von der Kapazität im Management, dass wir durchaus noch eine Verdoppelung des Umsatzes erzielen werden können, wenn wir jetzt strategisch in Nordamerika und in Europa weiter wachsen wollen. Die Wienerberger ist ein starkes, grundsolides Unternehmen, das eine klare Philosophie hat in nationalen Märkten, weil so sind wir mal in Europa, auch in den Staaten übrigens, dass wir hier sehr starke Unternehmungen haben mit sehr gutem Management und rund um die können wir Baustofflösungen noch weiter ausbauen. In dem bestehenden Bereich, aber auch zukünftig in andere.
Und wie sehen Sie es von der Aktionärsstruktur und für die Shareholder? Also ich habe gehört in den letzten Monaten, habe ich ein bisschen umgehört und es gibt, ich sage es jetzt einfach so, es ist nur Lob und man sagt dann, und das sieht man, was man mit einer Firma machen kann, die einen relativ hohen Streubesitz hat. Also wir wissen ja, wir haben in Österreich mit der Strabag eine Firma, die das Streubesitzproblem vor sich herschiebt und irgendwie nicht los wird. Es geht Ihnen da offenbar wesentlich besser, obwohl die Vorhersagbarkeit des Aktienkurses, also in der Presse gab es jetzt irgendwann einmal ein Zitat, die Prognose gleicht einem Ratespiel, so ehrlich sollte jeder Börsianer sein, am Ende des Tages gleicht eine Vorhersage über einen Zeitraum von 12 Monaten einem Ratespiel und die meisten Analysten haben die Rallye von 2023 ebenso wenig kommen sehen wie den Kurseinbruch von 2022. Das, wie schläft man da?
Man schläft gut und muss auch gut schlafen, weil sonst kann man nicht gut arbeiten und hat den Kopf nicht frei. Wissen Sie, der Finanzmarkt ist einerseits was sehr Wichtiges und vor allem für die Wienerberger, wie Sie schon gesagt haben, prägendes durch den Streubesitz. Andererseits darf man sich jetzt nicht verrückt machen lassen. Es gibt Tagesentwicklungen, es gibt Entwicklungen, die sich gar nicht nachvollziehen können. Heute vor allem dadurch bedingt, dass sie sehr viel computergesteuerte Handelssysteme haben. Das heißt mit Algorithmen. Ja, da haben sie einfach dann Millionen Verkäufe, kein Mensch weiß warum, weil das Computersystem so aufgebaut ist. Sagen wir es einmal sehr offen, so ist das. Das ist vor allem, was die Indexes betrifft. Und wenn man jetzt als Wienerberger im Index des ATX ist und wenn hier irgendein Thema weltweit im Baubereich auftritt, dann geht es zum Beispiel nach unten oder nach oben. Man kann das gar nicht oft mit
Obwohl Vernunft. Obwohl es mit Ihnen gar nichts zu tun hat.
Hat mit mir nichts zu tun, übrigens, hat mit der Firma nichts zu tun. Ist auch nicht nachvollziehbar, logisch. Aber es ist halt so. Deshalb wollte ich sagen, man muss hier auch eine gewisse Ruhe bewahren. Ja, und es geht auch um ein langfristiges Investment. Wir haben gerade über den Baubereich an sich gesprochen. Schauen Sie, hier ist es so, auch eine Firma wie Wienerberger, wir sind langfristig am Markt, wollen langfristig am Markt sein. Das muss auch der Aktionär schätzen. Wir sind kein Zockerpapier. Das dürfen wir auch nicht mehr sein und wollen auch nicht mehr sein. Wenn du heute in die Wienerberger investierst, musst du eine gute Dividende bekommen, musst du sicher sein, dass du für dein investiertes Kapital entsprechende Rentabilität im Kurs hast, im entsprechenden Dividendenauszahlungsbetrag, aber auch in der Entwicklung der Firma. Um das geht es mir. Wenn Sie schauen, wir haben jetzt über die letzten 10 Jahre einen Shareholder Return, der weit über 300% liegt. Wir haben auch mit den Kapitalallokationsmechanismen, die wir jetzt aufgesetzt haben, eigentlich für die nächsten 10 Jahre klar vorgesehen, dass das hier ein Wachstum geben wird. Somit würde ich sagen, der Aktionär, der zum richtigen Zeitpunkt investiert, das ist immer dann die Entscheidung, die jeder zu treffen hat, ist jetzt, kann sich das Papier aufs Depot legen und kann sagen, so ist es und da lasse ich es auch. Übrigens, wenn ich schaue, die Mitarbeiterbeteiligung der Wienerberger ist ja auch so ein Modell, dass ich den Jungen und anderen Kollegen im Unternehmen, allen eigentlich die Möglichkeit schaffe, hier sich zu beteiligen. Wir haben jetzt schon einige Prozent in Handen der Mitarbeiter. Das ist auch gut so. Das werden wir auch weiter fortsetzen.
Wie geht es Ihnen denn überhaupt mit dem Thema Mitarbeiter und Facharbeiter? Sie werden sagen, gut, aber wie ist diese Generation? Wie tun die oder wie geht es auch der Generation? Ich bin einer der Babyboomer, nicht? Wir gehen langsam in Pension, obwohl wir aber durchaus noch arbeitsfähig sind. Es ist, glaube ich, gerade ein sehr interessanter soziodemografischer Zeitpunkt, an dem wir uns hier bewegen.
Nicht? Ja, ich finde es spannend. Wissen Sie, weil ich natürlich viele Kollegen, die mit mir jetzt 20 Jahre gearbeitet haben, gehen ja auch in Pension.
Sie sind, glaube ich, seit 30 Jahren schon bei Wiener.
Ja, fast. 28, um ehrlich zu sein. Aber es ist ein langer Weg und in dem Sinne sehr interessant. Wissen Sie, wenn Sie sagen, da haben Sie auch Themen, wo Sie familiär, wo die Familien oder die Ehegattin oft sagt, bitte kann er nicht 2 Tage noch arbeiten bei euch. Und das ist interessant, die Modelle, die wir heute finden. Das ist nämlich sehr gut, dass erfahrene Kolleginnen und Kollegen dem Unternehmen erhalten bleiben, in ganz anderen Funktionen. Und da sind wir viel flexibler geworden als vorher. Und das tut dem Unternehmen gut. Ob das jetzt im Bereich der Fabriken ist, in Instandhaltung oder in technologischen Themen, aber auch im Management-Themen und Vertrieb. Sehr interessant und sehr gut. Diese Inklusion, wie man so schön sagt, die findet eigentlich jetzt am Gesunden statt. Bei den Jüngeren oder Jüngeren ist es ein Thema, wo man sagen muss, da muss man sich auch öffnen. Da ist es so, die Flexibilität, das Wechseln ist bei denen mehr ausgeprägt, dann schult man halt ein bisschen mehr. Manche bleiben, manche gehen, manche kommen auch wieder. Das ist ein Prozess, mit dem muss man auch umgehen. Da ist man nicht traurig, da sieht man sich als Teil eines Ausbildungsprojektes. Und so sehe ich das, positiv gesprochen. Weil viele der jungen Leute, die jetzt bei mir in den letzten 10 Jahren waren, sind heute schon in Führungspositionen in anderen Unternehmen. Und das macht mich stolz, weil da haben wir ja was richtig gemacht. Und so soll es auch in Zukunft sein. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, Talente auch dort zu suchen, wo wir nicht immer gesucht haben. Und wir sind in der Baubranche immer noch eine sehr starke Männerbranche. Und das Erschließen jetzt im Bereich, ob das jetzt Talent ist, das im Bereich Frauen liegt, aber auch von Zuwanderung und da sind wir jetzt stärker geworden und ist besser, weil hier natürlich ganz andere Leute reinkommen. Ich meine, wenn du sehr hart das formulierst, dann sagst du heute, wir haben 50% der Bevölkerung ausgeschlossen aus unseren Produktionseinheiten und aus dem ganzen Management, weil wir nie an Frauen gedacht haben. Aber heute ist es so, ich nehme zum Beispiel England als Vorbild, dort haben wir gestartet, sehr, sehr intensiv. Dort sind jetzt viele junge oder auch mittelalterliche Damen, die im Management tätig sind und auch in den Fabriken, in technischen Bereichen. Und das macht mich auch sehr zuversichtlich. Das ist der Vorteil einer Wienerberger heute, weil mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, auf dem Fokus auf Produktion, sieht man, dass wir etwas schaffen. Jeder kann was dazu beitragen. Wenn Sie heute jemanden anbieten und sagen, du kommst zu uns, wir lösen das Wassermanagement der Zukunft, ist eine schöne Herausforderung für junge Menschen.
Und Sie kriegen ja hoffentlich auch Leute von anderen Firmen, ja, die dort ausgebildet worden sind.
Ganz richtig.
Sonst funktioniert ja die ganze Geschichte nicht.
Sie haben vollkommen recht.
Wenn man selber nur für die Welt ausbildet.
Wir bekommen sehr gute Leute, auch von vielen anderen Firmen aus verschiedenen Branchen übrigens, auch aus der Automobilbranche zum Beispiel, die zu uns kommen und gerne hier arbeiten. Ja. Und das ist ja auch gut so, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber geworden sind.
Sie fallen in Social Media nicht nur durch Business-Postings auf, sondern auch hin und wieder durch Sitzen am Berg mit dem Hund oder Sie berichten darüber, welche Bücher Sie gerade lesen und fordern die Menschen auf, auch zu posten, welche Bücher Sie gerade lesen. Wie sind da so die Reaktionen? Kriegen Sie da was?
Doch, sehr viel und sehr positiv. Und das auch das bestärkt mich in einem Weg, wissen Sie, der weit über das, was man im Alltagsjob macht, tätig zu sein. Menschen zu motivieren, Menschen einen Optimismus zu geben. Wenn man, Sie haben es angesprochen, viel unterwegs ist und viel sieht, ob das jetzt im Amerikanischen oder Nordamerikanischen ist, ob das in Asien, vor allem auch in Indien, wo ich auch viel bin, durch unsere Operations oder außereuropäisch, und in Europa. Ich komme vielen Menschen mit Menschen zusammen, die einerseits verunsichert sind, nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Und hier dieses Positive zu vermitteln und auch die Zuversicht ist ein großer und wichtiger Faktor. Weil es geht immerhin um uns Menschen am Ende des Tages und nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, sondern Erfolg auch, dass glücklich sein, zufrieden sein und sich dann auch aktiv wieder einbringen. Und das ist mir wichtig, auch bei uns in der Firma, dass die Menschen auch sehen, was hinter mir steht als Mensch, welche Werte ich lebe. Weil wir sprechen ja auch sehr stark in der Wienerberger über Werte und das ist mir wichtig, dass man auch sieht, okay, ja, der redet nicht nur drüber, sondern der lebt sie auch.
Sie haben ja auch gefragt einmal, wofür nehmen Sie sich so wenig Zeit ins Publikum? Jetzt frage ich Heimo Scheuch, wofür nehmen Sie sich zu wenig Zeit?
Für mich selbst.
Sage das ich heißt?
Ja, weil ich sage, man ist natürlich auch in dem Sinne ein Getriebener durch die Tätigkeit und am Ende des Tages haben wir alle nur 24 Stunden in einem Tag und die vergehen sehr schnell. Und man braucht in der heutigen Zeit noch mehr Energie als vor 10 Jahren. Das gebe ich offen zu. Das hat nichts jetzt mit dem Alter zu tun, sondern einfach, weil wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Und hier mehr Zeit für sich zu haben, das heißt nachzudenken, zu analysieren, sich vorzubereiten und eben Dinge durchzudenken, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das sage ich deshalb auch mit einem gewissen Schmunzeln, dass Sie auch mir erwidern, weil viele Leute in der Politik vor allem und in anderen Bereichen des Lebens diese Zeit sich nicht nehmen. Weil sie glauben, sie müssen immer gleich reagieren und sich einbringen. Und dadurch entsteht einfach eine Art und Weise des Miteinanderumgehens, die sehr unbefriedigend ist. Weil keiner vorher nachdenkt, bevor er etwas sagt.
Ich schmunzle auch deshalb, weil ich immer gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich damals was drunter geschrieben habe, aber ich selber habe in letzter Zeit zwei Bücher von Greg McKeown gelesen, Essentialismus, also wie man das wirklich Wichtige findet. Und das zweite, das Nachfolgebuch heißt so ähnlich, Effortless, wie man sich mühelos auf das Wichtigste konzentriert. Unterstrichen mühelos. Ne? Mhm. Und da geht es auch um, gibt auch ein Buch von Deutschen, Digitale Erschöpfung von Markus Albers. Mhm. Da geht es genau um das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass wir uns in einer Welt bewegen, in der wir wirklich rausfinden müssen, glaube ich. Also Helmut Ganster, der langjährige Trendchefredakteur, hat, glaube ich, vor 20 Jahren schon geschrieben, wir brauchen immer weniger von immer Besserem. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich würde einfach sagen, auch eine gewisse Rückbesinnung auf das Wesentliche. Wissen Sie, es wird sich sehr erstaunen, was ich Ihnen jetzt sage. Weil in dieser Welt geht es immer mehr darum, ob ich in der Führung nicht visionäre Ziele entwickle, sondern ob ich Menschen gerne habe und ich nehme das Wort absichtlich in den Mund, liebe. Weil wenn ich Menschen nicht gerne habe, kann ich sie nicht führen. Oder führe ich sie ins Desaster. Wir sprechen über Kriege, wir sprechen auch über Auseinandersetzungen, auch im Unternehmen über falsche Entscheidungen etc. Aber es geht doch bitte darum am Ende des Tages, dass wir uns nicht nur respektieren, sondern auch miteinander verantwortungsvoll umgehen. Und das ist in dieser Gesellschaft gefährlich geworden. Weil wir alles sehr populistisch abarbeiten und sehr in den Moment hineinleben. Und ich bin schon dafür, dass man eben dieses Besinnung auf sich selbst, auf die Natur, und Sie sehen es ja auch, ich bin gerne in der Natur, weil die Natur gibt sehr viel Kraft. Und die lasst einen auch sehen, wie unbedeutend der Mensch eigentlich ist. Und das ist ja auch einmal wichtig, dass man wieder zurückkommt und sagt, ich bin ja nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und man sollte sich, und ich warne davor, dass man Leuten nachläuft, weil das ist auch in Österreich so gewesen, immer so messiasartigen Menschen nachläuft, ohne nachzudenken, was die eigentlich sagen. Ja, sich ein bisschen zu besinnen, nachzudenken und dann erst eine Aussage zu treffen, ist, glaube ich, von großer Bedeutung heute.
Das wäre schon fast ein Schlusswort. Ich habe aber noch zwei kurze Fragen, weil wir beim Thema digitale Erschöpfung und Digitalisierung sind. Jetzt weiß ich, wir haben damals, vor 7 Jahren haben Sie gesagt, die Digitalisierung wird völlig falsch oder zum Großteil falsch wahrgenommen. Wir reden über BIM und über riesige Modelle und eigentlich geht es darum, den Kontakt zueinander zu finden. Wie denken Sie, hat sich die Digitalisierung entwickelt und wie gehen wir jetzt gut damit um und in Zukunft?
Na, ich glaube, schauen Sie, Digitalisierung hat schon einen wesentlichen Fortschritt auch im Bauwesen mit sich gebracht. Wir sind viel verantwortungsvoller im Umgang mit den einzelnen Prozessen geworden, transparenter geworden. Wir wickeln viele administrative Sachen auch sehr rasch und wirklich Zufriedenheit aller ab. Ich glaube übrigens auch, dass Artificial Intelligence hier in dem Bereich sehr viel noch bringen wird und viele Prozesse noch vereinfacht werden kann. Ich sage aber auch heute wieder, dass wir den Mensch nicht ersetzen dürfen und nicht ersetzen können. Ja, weil am Ende des Tages, am Anfang haben wir zwei auch gesprochen, wir bauen für Menschen. Das sollte uns eigentlich das wichtigste Gut sein und wir sind verantwortungsvoll mit diesem Gut. Ja, die Artificial Intelligence, Digitalisierung ist ja auch nur so gut, wie wir sie speichern. Natürlich wird sie dann immer besser, aber sie macht es im eigenen Interesse und nicht im Interesse der Menschen. Und da verweise ich nur darauf, dass es immer wichtig ist, dass wir diesen guten alten Hausverstand beibehalten sollten, auch im Bauwesen und auch in der Infrastruktur. Man sollte vielleicht bei der Infrastruktur genauso von A bis Z einmal alles durchdenken, bevor man die Straße 5-mal aufreißt. Das ist jetzt nur so ein österreichisches Wort im übertragenen Sinne. Ich kritisiere niemanden, aber eine gute Infrastruktur baue ich ja auch für Jahrhunderte, hoffentlich. Die Wasserversorgung dieser Stadt wurde ja auch einmal gebaut und hält ja heute noch immer. Und das Gleiche ist mit dem Wohnraum. Ja. Und das sind eigentlich wichtige Elemente, die man heute immer in Betracht ziehen sollte, wenn man über diese modernen Dinge spricht. Jeder, glaube ich, will sich in Szene setzen und sagen, ja, Digitalisierung und dann Artificial Intelligence ist alles gut. Aber behalten wir die Beine am Boden und arbeiten mit diesen Dingen. Setzen sie für uns alle wertschaffend ein, aber mit Maß und Ziel.
Zum guten alten Hausverstand gehört auch ein Satz, den wir damals sogar aufs Titelblatt gehoben haben. Ich habe Sie gefragt, was für Sie die wichtigste wirtschaftliche Kennzahl ist. EBIT, Marge, was auch immer. Und Sie haben sofort gesagt, Liquidität. Ohne Cash sind Sie ein armes Schwein. Würden Sie das heute auch noch so sagen?
Also, ob ich das Wort Schwein gebrauche,
man könnte sagen. Ich hätte mir sonst nicht getraut zu schreiben.
Das verstehe ich schon. Nein, aber es ist in der Tat, jedes wirtschaftliche Tun und Handeln muss dazu beitragen, dass man Cash verdient, also in dem Sinne Liquidität hat. Sonst kann man nicht investieren, sonst kann man nicht die Zukunft gestalten. Und in dem Sinne, das ist Bestandteil gutes Wirtschaftens. Ja? Und ich glaube, das steht heute wiederum im Mittelpunkt, genauso wie es vor 10 Jahren im Mittelpunkt gestanden hat und wird immer Teil unseres Geschäftsmodells bleiben. Die Liquidität und das Schaffen von Cash.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war Solidbau TV für heute. Großes Interview mit dem CEO der Wienerberger AG, mit Heimo Scheuch. Solidbau TV gibt es in der Regel alle 2 Wochen, im Sommer wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ich bedanke mich umso mehr fürs Zusehen und für Ihr Interesse. Und Sie finden uns in der Mediathek auf unserer Website, aber auch auf dem YouTube-Kanal der WK Industriemedien. Verabschiede mich im Namen von Redaktion, Grafik und Technik und wünsche Ihnen eine erbauliche Zeit.